Diesen Tag, danke für diese Gemeinde hier in Preetz, danke für alle, die gekommen sind, Herr. Danke, dass du uns heute segnest, Herr, und ich bete jetzt, Herr, dass dein Wort in die Herzen fällt und ausrichtet, wozu du es sendest, Herr, dass es nicht wieder leer zurückkommt, dass es Glauben weckt, Herr. Danke dafür. Amen. Amen. Glaube bricht die Macht der Finsternis. Das hört sich doch richtig gut an, ne? Wenn ich so überlege, es gibt so gewisse Themen, also die Bibel hat ja nur starke Themen und manchmal auch herausfordernde Themen. Also manchmal fordert uns Gottes Wort heraus, aber es gibt so gewisse Themen, wenn ich so auf meinen Dienst zurückschaue, wo ich immer mal wieder drüber predige. Also nicht immer wieder, immer mal wieder. Und eins dieser Themen ist Glauben. Da gibt es so viel zu sagen. Also ist nicht dieselbe Predigt. Die Predigt ist neu, die ist extra für euch. Aber das Thema ist nicht neu. Das Thema ist uralt, Glauben. Glaube bricht die Macht der Finsternis. Und ich persönlich, ich liebe speziell jetzt, worauf ich jetzt hinaus will, ein Kapitel in der Bibel, und das ist Hebräerbrief Kapitel 11. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Im Hebräer 11, da kommt immer ein Terminus immer wieder vor, und der heißt durch den Glauben. Durch den Glauben machte der jenes und der jenes. Durch den Glauben haben die starke Dinge getan. Durch den Glauben. Ich war einmal, ich glaube, ich habe es ja schon mal erzählt, zu einem Einsatz oder wurde eingeladen nach Albanien, da auf einer Worship School zu sprechen in Tirana. Ich war da öfter schon mal, war das so oft auch nicht, insgesamt dreimal. Und dann rief ich da an, da mein Freund, der da dient, und ich sagte, du, welches Thema hast du denn auf dem Herzen so? Und er sagte, das Thema Glauben. Oh, denke ich, das ist ja gut, das passt. Dann habe ich meine englische Bibel genommen, weil wir da Englisch sprechen. Und dann war immer dieser Terminus, by faith, machte der das und jener das. Und ich wurde ein oder zwei Tage vorher krank. Das war gar nicht gut. Weißt du, und in Albanien möchtest du nicht krank sein. Das heißt, du möchtest nirgendwo krank sein. Aber wenn du schon krank bist, dann lieber zu Hause. Da kennt man alles. Da ist man dann doch nicht, ist es nicht ganz so schlimm. Aber in Albanien wollte ich dann doch nicht krank sein. Und ich war drauf und dran abzusagen. Ich war wirklich unmittelbar davor, weil ich war wirklich krank. Ich war erkältet. Mir ging es absolut nicht gut. Und am Montag wollten wir fliegen. Am Sonntagnachmittag las ich dann in meiner Bibel Hebräer 11, worüber ich predigen wollte. Und dann immer wieder by faith, durch den Glauben. Und dann habe ich mir gedacht, ey, du wolltest da die tollsten Dinge erzählen, und also alles, was stimmt, was ich auch wirklich glaube. Und jetzt hast du eine Erkältung, jetzt fährst du nicht hin. Und dann habe ich angerufen und habe gesagt, ich komme. Und es war gut. Ich war wirklich, als wir im Flieger saßen, Montagmittag war es weg. Als wir gelandet hatten, war es total weg. Da war nichts mehr davon da. Durch den Glauben. Und die Männer und Frauen des Glaubens, die wir in der Bibel sehen, die waren nicht perfekt. Man muss nicht perfekt sein. Die waren nicht perfekt. Die hatten auch ihre Macken. Damit will ich nicht sagen, so, wir dürfen heute euch alle unsere Macken haben. Also es gibt Macken, die sollte man loswerden. Aber Gott reagiert auf Glauben. Glaubt ihr das? Gott reagiert auf Glauben. Und ich möchte euch jetzt eine Begebenheit weitererzählen. Warte mal, funktioniert das? Nee, ich glaube, du musst mal drücken. Halleluja. Mal gucken, ob es im Glauben beim nächsten Mal klappt. Ich möchte euch eine Begebenheit vorlesen aus Markus 9, Verse 14 bis 28. Steht auch in Matthäus 17, 14 bis 21. Ist ein bisschen längerer Abschnitt. Und als Jesus zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah, und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Also da war richtig was los, da war wirklich was los. Und er fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollen ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihm und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zehrte er ihn und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Er sprach von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarm dich und über uns und hilf uns. Also es war wirklich dramatisch. Jesus sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Dann und Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, sodass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Das ist eine gute und wichtige Frage. Der erste Punkt heißt, vom Berg der Herrlichkeit in das Tal der Not. Ich glaube, der will wieder nicht. Oder immer noch nicht. Nee, Wolfgang, ich muss dich nochmal bitten. Sind nicht so viele Folien. Ich sage dir dann immer Bescheid. Vom Berg der Herrlichkeit in das Tal der Not. Schauen wir mal, was vorher los war. Jesus kam ja unmittelbar mit seinen Jüngern vom Berg der Verklärung, wo diese Jünger ihn in seiner göttlichen Herrlichkeit sahen. Jesus war ja quasi, er kam ja in menschlicher Gestalt. Das heißt, Jesus ist eigentlich theologisch nicht richtig. Jesus kam nicht in menschlicher Gestalt. Jesus kam als Mensch. Das ist was anderes. Engel erscheinen ja auch manchmal in menschlicher Gestalt, aber sie sind keine Menschen. Aber Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Das sieht man am besten daran, dass es in der Bibel heißt, bei Maria, sie wickelte ihn in Windeln. Er war wirklich ein Mensch. Warum wickelte sie ihn in Windeln? Weil es nötig war. Er wurde ein Mensch, muss man sich mal vorstellen. Und jetzt sahen sie ihn auf dem Berg der Verklärung in seiner Herrlichkeit, als Gott, so wie er wirklich war. Und Petrus war so erstaunt und begeistert und fasziniert davon, dass er für immer in diesem Zustand bleiben wollte. Und hier, jetzt bist du schon eins zu schnell, Wolfgang. Ist okay, macht nichts. Wir sind ja unter uns. Und er wurde, da heißt es, als sie da oben auf dem Berg waren, und er wurde vor ihnen umgestaltet und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, so wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose. Das musst du dir mal vorstellen. Da geht ja das Herz eines jeden, sag ich mal, Hardcore-Charismatikers über. Sowas wollen wir da auch mal erleben, stimmt's? Habe ich noch nie erlebt. Ich habe noch nie Mose und Elias gesehen. Ja, und sie erschienen ihnen und unterreden sich mit ihnen. Und Petrus begann und sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete und eine Stimme kam aus der Wolke. Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Stell dir mal vor, was die da erlebt haben. Hast du schon einmal die Herrlichkeit Gottes in so einer Intensität erlebt, dass du am liebsten für immer in diesem Zustand bleiben wolltest? Kennst du das? Vielleicht auf einer tollen Konferenz irgendwo oder in einem super Gottesdienst oder hier, warum nicht? Oder als du zu Hause warst und gebetet hast und irgendwie eine ganz besondere Begegnung mit Gott hattest. Es gibt sowas. Und Jesus wurde verherrlicht, heißt es, und Mose und Elia erschienen. Mose und Elia mit die beiden größten Repräsentanten von dem, was Gott im alten Bund getan hat. Mose und Elia. Und ich kann den Petrus verstehen, der ja manchmal so ein bisschen impulsiv war, dass er sagte, so jetzt, so möchte, so soll es immer bleiben. Ne, wäre doch toll. Jetzt ist alles geregelt. So bleiben wir immer. Und er wollte drei Hütten bauen. Aber Jesus ließ sich auf das Ansinnen von Petrus nicht ein. Er sagt nicht, ja, lass uns hier bleiben, ist wirklich schön. sondern er ging mit ihnen vom Berg hinunter, und ich sag's jetzt mal ganz bewusst so, in die vom Satan beherrschte Welt. In die vom Satan beherrschte Welt. Ich finde es gut, wenn wir solche Erfahrungen machen. Ich finde es gut, wenn wir Gott erleben. Ich finde es super, wenn wir auf Konferenzen gehen und wunderbare Erfahrungen mit Gott machen oder hier im Gottesdienst oder sonst wo. Aber wir müssen wieder in die vom Satan beherrschte Welt zurück, stimmt's? Und das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag. Diesen Auftrag hat Jesus uns gegeben. Geht hin in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium. Bis an die Enden der Erde. Wo sind die Enden der Erde? Ja, hier in Preetz. Und auch woanders. Es hört nie auf. Wir sind nie am Ende. Es geht immer weiter. Der Auftrag geht weiter. Bis Jesus dann irgendwann mal wiederkommt. Dann ist er vorbei. Unser Auftrag besteht darin, und das lesen wir in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 14, das Licht der Welt zu sein. Der Welt. Und das Wort, welches hier im griechischen Text, im Grundtext steht, das heißt Kosmos. Das Licht des Kosmos. Kosmos bedeutet vom Griechischen her nicht das Weltall, sondern bezeichnet tatsächlich die Gott ablehnende Menschheit. Die Menschheit, die von Gott abgefallen sind. Die nicht mit Gott leben. Da sollen wir das Licht sein. Für die sollen wir das Licht sein. Gerade dort, wo es dunkel ist, scheint das Licht umso heller. Und bei uns ist es genauso. Manchmal müssen wir auch in unserem Leben von dem Berg der Herrlichkeit in das Tal der Not. Kennst du das? Da müssen wir da auch hin. Ich kann mich, als ich mich jetzt auf diese Predigt vorbereitete, da erinnerte ich mich, das ist schon lange her, ich mag sein, dass schon 25 Jahre her ist. Wir haben vorhin ausgetauscht, Wolfgang, ich, wie alt wir schon sind. Kriegt man manchmal einen Schreck, aber ist egal. 25 Jahre ist vielleicht schon her. Da war ich mal, ich meine, das war eine Männerkonferenz, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, im Glaubenszentrum Bad Gandersheim. Kennt ihr das? So, und da ist man ja auch oben auf dem Berg. Ne? Da oben auf dem Berg, die haben das ja oben auf dem Berg so schön gebaut da. Und da war ich. Ich meine, das ging so von Donnerstag bis Sonntag, nach Sonntagmittag hörte das dann auf. Und das war wirklich schön. Das war wirklich super. Aber ich wusste schon, die ganze Zeit wusste ich es, dass ich am Montag eine ganz unangenehme Sache zu erledigen habe. Da stand etwas vor mir, das hätte ich am liebsten weggeschoben. Aber ich wusste, da komme ich nicht dran vorbei. Das ist genauso wie bei dem Volk Israel. Sie mussten Jericho besiegen. Sie konnten nicht dran vorbeigehen. Natürlich rein geografisch konnten sie das schon, aber sie wussten, es gibt Dinge, die müssen erledigt werden. Und die ganze Zeit konnte ich mich nicht so richtig freuen, weiß ich heute noch. Ich konnte mich schon freuen, aber irgendwas fehlte. Ich denke, ach, am Montag, das wird so furchtbar. Aber ich musste da durch und Gott hat Gnade gegeben. Also verzweifle nicht, auch in deinem Leben, wenn die Macht der Finsternis sich offenbart, sondern sieh es als einen Auftrag für dich an, dein Licht leuchten zu lassen und Glauben zu investieren. Denn der Glaube bricht die Macht der Finsternis. Glaubst du das? Ja. Wo und egal wie sie sich in deinem Leben offenbart, Jesus trieb den Dämon aus dem Jungen aus. Ich habe mich mal in letzter Zeit, und wenig, nur so für mich, müsst ihr nicht nachmachen, könnt ihr aber auch, habe ich mich mal so ein bisschen mit rabbinischer Lehre befasst, also mit der Lehre der jüdischen Rabbiner, auch wie sie früher damals existierten. Und es gab wirklich eine Lehre bei den Rabbinern, warum das jetzt so ist, möchte ich nicht weiter erklären, aber gab es wirklich, gibt es heute noch, dass die stummen Dämonen, es war ja ein stummer Dämon, wie es hier heißt, dass das die schlimmsten waren bei den Rabbinern. Das waren die schlimmsten. Es gab sogar eine rabbinische Schule, die sagte, nur der Messias, der kann stumme Dämonen austreiben. Und wir lesen ja tatsächlich in Matthäus 9, wie sie einen Dämon zu ihm brachten, der war stumm. Heißt es. Und Jesus trieb ihn aus mit einem Wort. Eigentlich hätten sie ihn jetzt als Messias anerkennen müssen, aber dann sagten sie, nein, nur durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen, macht er das. Aber das nur so nebenbei. Aber das Wichtige ist, Jesus lehrt, und das sagt er seinen Jüngern, dass auch die Jünger, wenn sie Glauben gehabt hätten, ihn hätten austreiben können. Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und Jesus sagt, wegen eures Kleinglaubens. Er geht da gar nicht drum herum, ist eine Herausforderung für uns, stimmt's? Wolfgang, darf ich dich nochmal bitten? Der nächste Punkt heißt, was der Glaube vermag. Schauen wir nochmal. Hier geht es tatsächlich um die Befreiung des Jungen, um die Macht und Kraft des Glaubens. Er aber antwortete ihm und sprach, als er hörte, ey, ich habe ihn auch zu deinen Jüngern gebracht, aber die konnten es nicht. Er aber antwortete ihm und sprach, o du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Also das ist schon ziemlich herausfordernd. Wenn zu euch das jemand sagen würde, stell mir vor, ich würde sagen, ihr Ungläubigen, ihr Kleingläubigen, würde ich nicht machen. Also ich gehöre nicht zu denen, absolut nicht. Und ich finde, das ist ein No-Go und das darf in keiner Gemeinde zugelassen werden. Wenn irgendjemand krank ist und man betet für ihn oder für sie und die wird nicht gesund und man sagt, ja, du hast keinen Glauben. Das ist ein No-Go. Das darf es nie geben, dass man dann noch auf kranke Verdammnisgedanken rauflegt. Darf es absolut nicht geben. Auf der anderen Seite, für uns, die wir beten, für uns, die wir Verantwortung haben, kommst du aus dieser Spannung nicht ganz raus, stimmt's? Kommst nicht ganz raus, finde ich. Also ich für mindestens nicht. Für mich nicht. Aber die Frage ist, wie steht es mit deinem Glauben? In deiner Familie, bei deinen Kindern, in deiner Gemeinde, da wo der Herr dir Verantwortung gegeben hat. Jesus betont hier, dass der Glaube die Macht der Finsternis bricht. Der Glaube bricht die Macht der Finsternis. Markus 9, 22 bis 24, da sagt der Vater des Jungen, er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Also total dramatisch. Der hatte nicht so ein bisschen eine Erkältung, wie ich die hatte damals, als ich dann doch nach Albanien geflogen bin. Das war noch relativ harmlos. Das war wirklich dramatisch, was er hatte. Doch wenn du etwas kannst, also ich kann mir richtig den Vater so vorstellen in seiner Verzweiflung, wenn du etwas kannst, ich habe ja gehört, du kannst das, ich habe es ja gehört, wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Das war ein dramatischer Aufschrei. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Ich finde, der Vater hat alles richtig gemacht, hier in dieser Geschichte, indem er zu Jesus und zu seinen Jüngern gegangen ist. Und er spricht zu Jesus, wenn du etwas kannst. Aber was macht, beziehungsweise was antwortet Jesus? Er sagt nicht, ja, ich kann es, pass auf, ich zeige dir jetzt mal, wie man es macht. Und zack, dann trieb er ihn aus. Nein, er spielt den Ball zurück zum Vater. Ist ja eigentlich auch unerhört, ne? Der hatte so Not. Er spielt den Ball zurück zu ihm. Und er sagt, wenn du glauben kannst. Er möchte, dass auch du im Glauben unterwegs bist. Und er meint auch dich und mich in dem, was er hier sagt, wenn du glauben kannst. Darauf kommt es an. Das ist eine Herausforderung für uns. Jede Anfechtung, jedes Problem, alles Negative, das uns begegnet, ist eine Herausforderung für unseren Glauben und auch ein Test für unseren Glauben. Es ist ein Test für unseren Glauben. Ich kenne Christen, vielleicht kennt ihr auch welche, die sind irgendwie sauer auf Jesus. Also habe ich mal kennengelernt. Wegen Niederlagen, die sie erlitten haben oder irgendwas. Aber prüfe dich einmal selbst, ob du den nötigen Glauben aktiviert hast. Wir haben bei uns gerade in Neumünster, das machen wir einmal am Anfang des Jahres und einmal dann nach den Sommerferien, da machen wir 2 Wochen Pray First. Also bete zuerst, dann beten wir nur. Also die ganze Gemeinde betet. Jeden Abend kommen wir zusammen, von Montag bis Freitag und beten. Jetzt haben wir gerade das Thema, die Seligpreisung aus der Bergpredigt. Jeden Abend eine andere Seligpreisung. Und am Samstag kommen wir da nicht zusammen, da betet jeder für sich zu Hause. Da haben wir jetzt, wir haben da eine Mappe gemacht und in der Mappe ist dann für den einen Samstag, also für jetzt den kommenden Samstag und dann für den nächsten Samstag einmal Offenbarung 21 und Offenbarung 22 eine Auslegung. Die habe ich geschrieben. Und da in Offenbarung 22, Vers 5, das ist ja die Zeit, wenn alles vollendet ist, da heißt es, seine Knechte, also die Knechte Jesu, werden ihm dienen und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist doch toll, wir wollen doch herrschen. Worüber herrschen? Nicht über uns selber, nicht uns unterdrücken, über die Sünde, über die negativen Umstände zum Beispiel. Aber ich habe mich mal gefragt, wann lernen wir das überhaupt, das Herrschen? Auf einmal sollen wir herrschen. Unser ganzes Leben haben wir nur Niederlagen erlitten, war alles schlimm und alles furchtbar und auf einmal sollen wir herrschen. Wie lernen wir das? Ja, hier in diesem Leben lernen wir zu überwinden. Einige von uns waren auf der Bibelschule, auf dem theologischen Seminar, das ist auch gut. Wir haben jetzt in Neumünster selbst so ein Seminar, die Leithausakademie, wo wir mit 3 Dozenten sind. Und das ist super, wenn man etwas lernt. Ich befürworte das. Aber wisst ihr, das meiste lernst du in deinem Leben. Unser Leben ist die Ausbildungszeit für unseren Dienst in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Ich glaube das. Matthäus 17, Vers 19 bis 20. Da kamen die Jünger für sich allein zu Jesus und fragten ihn, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus antwortete ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, also war irgendein Berg, bewege dich von hier dorthin und er wird sich wegbewegen und nichts wird euch unmöglich sein. Ey, was war Jesus für ein Glaubensprediger? Das würde ich mir noch nicht mal wagen zu sagen. Also jetzt wage ich es mich doch, weil es ja in der Bibel steht, weil Jesus das gesagt hat. Sonst würde ich sowas gar nicht sagen. Würde ich nicht sagen. Aber die Jünger stellten die richtige Frage, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und diese Frage ist richtig, weil sie wussten, dass die Austreibung von Dämonen zu ihrem Auftrag gehörte. Hatte Jesus ihnen nämlich geboten, in Matthäus 10, ich will euch das mal vorlesen. Matthäus 10. Hier. Nee, warte mal, jetzt bin ich auf 17. Matthäus 10, Verse 1 und 7 und 8. Und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister. Das ist das Erste, was in Matthäus erwähnt wird. Er gab ihnen Vollmacht über unreine Geister. Er gab ihnen Vollmacht über die Macht der Finsternis und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Und dann Vers 7 und 8. Und Jesus sagt, wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Also es kam ja nicht irgendwo her, das hatte Jesus ihnen ja geboten. Und sie fanden sich nicht damit ab, dass sie es nicht vermochten. Viele Christen haben leider eine eher fatalistische Haltung. Sie machen aus ihrem Mangel eine Theologie und sagen dann manchmal, es hat nicht sein sollen, ist heute nicht dran. Aber ich finde, Dämonenaustreibung, Heilung von Krankheiten ist nach dem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, immer dran. Natürlich müssen wir auch darauf achten, dass nicht alles dämonischen Ursprungs ist. Das ist eine andere Geschichte jetzt, aber da will ich jetzt nicht drüber sprechen. Aber wenn es dann so ist, also sie fanden sich nicht ab, dass sie es nicht vermochten. Ich war mal, auch schon eine Weile her, in einem Kreis dabei, da wurde darüber diskutiert, ob Christen denn dämonisiert sein können. Das ist so eine Frage, da streiten sich, wird sie in unseren Kreisen immer drüber gestritten. Und der eine meinte so und der andere so und so und so. Und da sagte einer, ich sage jetzt nicht, wer es war, da sagte einer, ach, wisst ihr, ist eigentlich ganz egal. Wenn du irgendwo einem Dämon begegnest, dann streite nicht darüber, ob er da sein darf, treib ihn doch einfach aus. Und das finde ich richtig. Das fand ich eine gute theologische Sichtweise. Wegen eures Kleinglaubens. Und die Antwort, die auch uns gilt, ich glaube, dass dieser Auftrag uns gilt, uns Gläubigen, den Jesus damals seinen Jüngern gegeben hat, dass er auch für uns gilt. Und die Antwort auch, aber die sollen uns nicht unter Verdammnis bringen oder unter Schuld bringen oder dass wir uns jetzt alle ganz klein und schuldig vorkommen. Aber ich sage nochmal, wir müssen diese Spannung aushalten, denn wir erwarten ein starkes Wirken des Heiligen Geistes. Stimmt's? Das erwarten wir doch. Oder denken wir, ach, Jesus kommt sowieso bald wieder. Es wird immer schlimmer und immer schlimmer in der Welt. Ist alles so schlimm. Nein, wir glauben, dass Gott etwas verändern kann und dass Gott durch uns wirken kann. Wir erwarten, dass viele Menschen zum Glauben kommen, die auch Herausforderungen für uns bringen. Wir benötigen biblischen Glauben. Stell mal vor, wie viel sind wir jetzt? Ungefähr 20 Leute. Ich habe es nicht genau gezählt. Und wir beten jetzt dafür. Und ich würde euch sagen, ich glaube, dass nächstes Jahr um die Zeit, ich will jetzt nicht mal so noch größer machen, nächstes Jahr um die Zeit sind wir doppelt so viele Leute hier. Wäre doch toll, ne? Können dafür beten. Sind wir doppelt so viele Leute. Aber wenn jetzt die doppelt so vielen Leute kommen, also dann, wenn ich dann wieder hier wäre, wären doppelt so viele Leute hier. Freuen wir uns alle. Aber stell dir mal vor, wenn jetzt doppelt so viele Leute kommen, das sind ja nicht alles super Mitarbeiter, die alle eine theologische Ausbildung haben und die 5 Jahre auf der Bibelschule waren, sondern mit den doppelt so vielen Leuten kommen auch doppelt so viele Herausforderungen, stimmt's? Die Leute kommen von draußen und die sind nicht alle total durchgeheiligt. Sondern die haben auch Schwierigkeiten, die haben Probleme und die bringen die mit. Jemand sagte mal, die haben auch Untermieter. Wenn solche Leute kommen. Also wenn ihr Glauben habt, Glauben ist wichtig. Jesus spricht von einem Glauben, der Berge versetzen, Wunder und Heilung wirken und große Dinge für Gott bewirken kann, der das Reich Gottes sichtbar macht. Echter biblischer Glaube ist wirksamer Glaube, der zu Ergebnissen führt. Glaube wird sichtbar. Ich muss auf einen Vers eingehen, dann komme ich zum letzten, meinem letzten Punkt. Aber auf einen Vers muss ich noch kurz eingehen, weil ich finde, gerade bei dieser Begebenheit irritiert ein Vers. Und zwar der letzte Vers, Matthäus 17, 21. Wisst ihr, was da steht? Die ganze Zeit, was ich jetzt auch betont habe, redet Jesus davon, wegen eures Kleinglaubens konntet ihr ihn nicht austreiben. Wegen eures Kleinglaubens. Und dann sagt Jesus auf einmal was, Matthäus 17, 21. Diese Art aber fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Das ist fast wie ein Widerspruch, ne? Die ganze Zeit sagt er Glauben, Glauben, es geht um Glauben, Glauben. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Ich versuche mal eine kurze Antwort darauf zu geben. Ich will da nicht lange rumtheologisieren. Wenn wir in der Elberfelder Bibel lesen, in der Elberfelder Übersetzung, dann sehen wir, dass dieser Vers gar nicht drin steht. Der wird weggelassen, steht nur in der Fußnote. In der Schlachter-Übersetzung steht da drin, weil die Schlachter ist aus dem Textus Receptus übersetzt. Das ist nicht eine reformatorische Übersetzung, wo halt dieser Vers nicht vorkommt. Aber wenn er wirklich dahin gehört, meine Meinung ist folgende. Diese Art, die ganze Zeit spricht Jesus über den Glauben, wegen eures Kleinglaubens, aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten, bezieht sich nämlich auch auf den Glauben. Nicht auf irgendeine besondere Dämonenart. Da brauchst du nicht glauben, da musst du beten und fasten. Nein, wir müssen das im Kontext lesen. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Darf ich dich nochmal bitten, Wolfgang? Vielen Dank. Dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Wenn wir Heilungsbegebenheiten lesen in der Bibel, wenn wir die richtige Übersetzung haben, muss ich jetzt leider betonen, dann lesen wir oft, dass da nicht steht, dein Glaube hat dich geheilt, sondern im Originaltext steht da ein Wort, das heißt sozo und das heißt gerettet. Jesus sagt zum Beispiel zu der blutflüssigen Frau in Matthäus 9, 20 bis 22, dein Glaube hat dich gerettet, sagt er zu der Frau. Und ich finde, Jesus hat es genauso gemeint, wie er es gesagt hätte. Sonst hätte Jesus das nicht so gesagt, wenn es nicht so wäre. Dieses Wort Sozo ist ein sehr tiefes und breites Wort. Es ist das gleiche Wort, das für die Befreiung von Sünde, für die Erlösung gebraucht wird. Wenn wir zum Beispiel sagen, der ist gerettet worden, dann meinen wir, dessen Sünden sind vergeben worden. Der hat neues Leben von Gott empfangen, weil er sich bekehrt hat, weil er umgekehrt ist. Aber wenn jetzt Jesus sagt, göttliche Heilung gehört auch zur Errettung, dann wird damit ausgesagt, göttliche Heilung, auch Befreiung von der Macht der Finsternis, ist ein Teil der Kreuzeserlösung, eine Teilhabe an der vollen Erlösung, die Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat. Das heißt, Befreiung von Sünden, Heilung und Befreiung von der Macht des Finsternis, das ist keine Sache für sich, sondern das gehört zusammen. Stimmt's? Das gehört zusammen. Das will Gott zusammenwirken und das will Gott hier in der Gemeinde wirken. Dein Glaube hat dieses Sozo, sage ich jetzt mal, an dir bewirkt. Er hat uns gerettet aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Kolosser 1, Vers 13. Und dieses Wort, was hier für gerettet steht, heißt, das griechische Wort heißt Riomai. Und das bedeutet mit Gewalt ziehen, etwas herausreißen, herausschleppen sogar. Das hat Jesus getan. Wir sind völlig frei, stimmt's? Wir sind frei. Ich möchte noch einen Anhang anhängen, Wolfgang. Das ist die vorletzte, kommt dann noch eine hinter, ganz am Ende. Wie kann ich denn glauben? Ich möchte ganz kurz darüber sprechen, weil ich das einfach wichtig finde, das gehört einfach dazu. Habt ihr noch einen Augenblick Zeit? Ist eure Festplatte noch nicht voll? Okay. Wie kann ich denn glauben? Wie macht man das denn jetzt? Wie macht man das? Ich glaube, hilf meinem Unglauben, rief der Vater des Jungen. Wisst ihr, eine Sache ist ganz wichtig, wenn es um Glauben geht, dann sei ganz ehrlich. In unseren Kreisen wollen wir uns hier mal anstrengen. Wollen wir zeigen, wie toll wir glauben können. Aber das bringt überhaupt nichts. Sei ganz ehrlich. Was kannst du glauben? In Römer 10, Vers 10, da heißt es, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Mit dem Herzen glaubt man. Mit dem Herzen, das heißt mit dem Inneren, mit dem Innersten, was wir haben. Das heißt, Glauben kommt nicht aus dem Verstand, auch nicht aus den Gefühlen, aus dem Herzen. Ich kann Glauben nicht machen. Ich kann mich nicht anstrengen zu glauben. Ah ja, heute hat der Pastor in der Gemeinde gepredigt, wir müssen alle glauben. Jetzt strenge ich mich an. Jetzt glaube ich mit aller Kraft, die ich habe. Vergiss es, das wird eh nichts. Das kannst du vergessen. Mit dem Herzen glaubt man. In Markus 4, Vers 20, da erzählt Jesus ein Gleichnis mit dem Reich Gottes. Ist es so, wie wenn ein Mensch Samen auf das Feld wirft. Und er geht und schläft und steht auf. Und dann heißt es, die Erde bringt von selbst Frucht hervor. Es muss nur der richtige Same rein. Der Same muss rein, der richtige Same. Die Erde kann auch schlechte Frucht hervorbringen. Wir haben es in unserem Land, gerade in Deutschland, haben wir es erlebt, vor 80 Jahren oder noch länger, wie schlechte Frucht gesät wurde, finstere, böse Frucht. Und die ist aufgegangen. Also bei vielen, nicht bei allen, Gott sei Dank, aber bei vielen ist sie aufgegangen. Und was es angerichtet hat, das wissen wir leider. Das ganze Land und ganz Europa ins Verderben gezogen. Das ist schlechte Frucht. Sprüche 4,20, weil schlechte Frucht, weil schlechte Saat gesät wurde. Also der Mensch ist in der Lage, alles zu glauben, was hineingelegt wird. Deswegen muss das Richtige rein, das Wort Gottes. Sprüche 4, 20 bis 23. Mein Sohn, achte auf das, was ich sage. Höre genau auf meine Worte. In der Elberfelder Bibel heißt es, neige deine Ohren zu meinen Worten. Also hör genau hin. Es gibt so viele Stimmen in der Welt. Es gibt so viele, die irgendwas sagen. Wir sind richtig, so wie wir das sagen, ist es richtig. Und die anderen sind blöd. Mag sein, dass es ein paar Blöde gibt, aber das ist egal. Aber das Wort Gottes ist richtig, das ist der Punkt. Also bewahre sie tief in deinem Herzen. Denn Leben schenken sie dem, der sie findet, Gesundheit dem ganzen Körper. Doch vor allem achte auf dein Herz, denn aus ihm entspringt das Leben. Also das Wort Gottes, das, was Jesus gesagt hat, das, was in der Bibel steht, muss in dein Herz hinein. Jetzt noch einen habe ich noch, nee, zwei noch, danach kommt noch einer. Und doch kommt der Glaube, hör mal, Glaube kommt. Paulus, jetzt spricht Paulus, doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Wisst ihr, früher hatten die ja keine Bibel, wisst ihr, ne? Also zu der Zeit, da hatten die Schriftrollen. Und wenn die jetzt eine ganze Bibel hätten haben wollen, dann hätten die zig Schriftrollen damit durch die Gegend laufen müssen. Hatten die nicht. Das heißt, die kamen zum Gottesdienst und im Gottesdienst, so wie hier, da wurde die Schrift gelesen. Das ist bei den Juden heute noch so. Da wird manchmal, da gibt Gottesdienste, da wird ein ganzer Prophet gelesen, einfach gelesen. Und die Leute saßen da und hörten zu. Sie hörten das Wort, nahmen es in sich auf und es weckte Glauben. Ist auch gut. Stell mal vor, ihr lest hier einfach mal ein ganzes Buch durch. Dadurch wird Glauben freigesetzt. Jetzt kommt die letzte Folie. Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns aufsehen, also aufsehen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus identifiziert sich mit seinem Wort. Und wenn hier steht aufsehen, da steht eigentlich im Grundtext ein Wort, das heißt wegsehen. Lasst uns wegsehen auf Jesus. Das heißt wegsehen von allem anderen hin auf Jesus. Manchmal müssen wir von anderen falschen Dingen wegsehen, hin auf Jesus. Ich sage nochmal, es gibt so viele komische Sachen in dieser Welt, auch in unserem Land. Und es ist manchmal schwierig, alle sagen, das ist richtig, das ist falsch, das ist richtig, das ist falsch. Manchmal geht das so ineinander über und man weiß das nicht. Aber eins wissen wir, Gottes Wort ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit weckt Glauben in uns und die ist gut für uns und die schenkt Glauben. Und dafür möchte ich beten. Lass uns dafür beten, lass uns einfach ganz kurz zu Jesus kommen und ganz ehrlich sein, auch wenn bei uns Kleinglauben im Herzen ist. Sei ehrlich. Nicht, wir müssen das jetzt nicht vor uns bekennen, wie wenig Glauben wir haben, aber vor dir selbst. Und wir beten jetzt für die Herausforderungen, die vor uns liegen, jeder auf seiner Ebene, jeder auf seiner Ebene, dass wir den notwendigen Glauben haben, den wir brauchen. Amen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr aufstehen dafür. Manchmal ist es gut, wenn man aufsteht, dann positioniert man sich. Und dann sagen wir, ja, ich brauche das. Herr Jesus, und dafür danke ich dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir nichts, auch den Glauben nicht, Herr, aus uns selbst machen können, Herr. Das haben wir schon lange festgestellt. Herr, wir brauchen dich, um glauben zu können, Herr. Und hilf uns, Herr, jetzt nicht in eigener Kraft, mit menschlicher Kraft glauben zu wollen, Herr, sondern hilf uns wirklich, glauben zu können, dass es tief in unserem Inneren ist, Herr. Dass ein tiefes Vertrauen, ein tiefes sich stützen auf dich, Herr, gerade in den Herausforderungen, die vor uns liegen, Herr, für diese Gemeinde, für alles, was vor uns liegt, Herr, was vor der Leitung dieser Gemeinde liegt, Entscheidungen, die getroffen werden müssen, auch finanzielle Dinge. Herr, wir legen das in deine Hände und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst. Und danke, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen. Herr, auch in unserem persönlichen Leben, was auch immer anliegt, Herr, was auch immer gerade uns bewegt, Herr. Herr, da bitte ich dich, dass du kommst, Herr, und hilfst uns im Glauben unterwegs zu sein, Herr. Und dafür danke ich dir. Und so komm, Heiliger Geist, als Geist des Glaubens und wecke den Glauben in unserem Herzen, im Namen Jesus. Amen. Amen.